96. Minute.
Herzlich willkommen zur 8. Folge von 96. Minute, dem besten 96-Podcast, den es zu hören gibt. Ich sitze hier heute wieder zusammen mit Hennes und
Hanne.
Hannes und Henne.
Hennes und Hanne.
Hennes und Hanne.
Hennes der Achte.
Und mein Name ist Fabian. Und wir gehen direkt mal rein in das Spiel gegen Darmstadt. Beziehungsweise ich möchte mit euch was sprechen, was vor dem Spiel gegen Darmstadt passiert ist. Ein extrem emotionaler Moment, wenn ihr mich fragt. Unser deutscher Meister Rolf Gerke wird 93 Jahre alt, steht im Stadion, wird vor dem Spiel geehrt, winkt den Fans, formuliert einen Brief. War das nicht großartig? Also ich hatte Gänsehaut pur.
Ja, ich hatte es gestern euch ja auch schon gesagt, ich hatte so unfassbar Gänsehaut. Und die Euphorie, die durchs Stadion gegangen ist, das war irgendwie schon bemerkenswert, wie er sich auch hingestellt hat. Es war irgendwie also ein bisschen traurig, ne, weil er dann auch schon so alt und gebrechlich ist. Aber was für ein schöner Moment, dass er da nochmal stehen kann und darf.
Er wirkte richtig angefasst, finde ich.
Ja, richtig angefasst. Und dann diese Standing Ovations, die ja für unser sonst auch oft kühles Publikum nicht so selbstverständlich sind, war schon sehr, sehr herzergreifend. Und ich muss auch sagen, dann hat alte Liebe mal wieder danach doppelt doll geknallt.
Ja.
Also das war schon echt cool.
Ja, man hatte echt das Gefühl, dass er sich das nochmal abholen will. Ne? Er stand ja auch die ganze Zeit, stimmt, und hat ins Rund gewunken und mit der 96 Cap auf und dann diesen Brief, dieser kurze Brief, den er formuliert hat.
Ja,
großartig.
Ja,
richtig geil.
Haben sie ihm was Tolles ermöglicht von 96 Seiten? Man muss ja auch nochmal sagen, was für ein Spieler hat nur für 96 gespielt, hat im Finale 54 gegen Fritz weitergespielt. Wahnsinn. Wow. Also, da stand richtig, richtig Historie bei uns auf der Tribüne und ja, Rolf Gerke, auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum 93. Geburtstag, auf das mindestens nochmal 3 dazukommen, dann wird der Applaus nochmal
so
einen Ticken lauter
aus
im Stadion.
So sieht's aus.
Ja, Mann.
Ja, was folgte war, würde ich sagen, typisch 96, weil eigentlich würde man ja so einer verdienten Legende gerne einen Sieg schenken, aber es kam ein bisschen anders. Wir schauen mal kurz rein.
Ja, wir fangen wie immer mit der Startelf an und wie auch die Wochen zuvor hatte sich da einen Tag vorher schon abgezeichnet, dass die Journalisten beim öffentlichen Training gesehen hatten, dass da im Abschlusstraining in der Startelf so ein paar Überraschungen eingebaut wurden. Tietz hat wieder etwas experimentiert und Taibi kam für Bundu rein auf rechts. Fand ich erstmal eine ganz interessante Wahl. Wir haben ja in letzter Zeit immer darüber gesprochen, dass Taibi durchaus mal ein paar Startelf-Einsätze jetzt auch braucht. Und ich habe es dann erstmal so interpretiert, dass der vielleicht von außen auch Kellmann gut füttern kann. Hat ja auch einen feinen Fuß eigentlich, da vielleicht mal ein paar Flanken reinzuschlagen. Hat leider nicht so gut funktioniert. Also wir haben uns eigentlich das ganze Spiel gefragt, was ist eigentlich die Idee? Ich weiß es ehrlich gesagt bis heute nicht. Tietz hat in der PK dann gesagt, dass der so die Zwischenräume rund um den Strafraum von Darmstadt da noch ein bisschen ergänzen sollte, das Zentrum noch ein bisschen spielerischer machen sollte für uns.
Ich hatte so das Gefühl, dass er ein bisschen den Chakrun vielleicht kopieren sollte auf der anderen Seite, wo es ja irgendwie gut funktioniert, ne, dass du so ein bisschen invasiver bist. Ja.
Ja.
Und er hat ja, glaube ich, offensiv auf der Außen gespielt, aber defensiv auf der 10, was ja irgendwie im Spielverlauf, kommen wir gleich drauf, auch irgendwie zu Problemen geführt hat.
Genau, was für mich dann aber die größere Überraschung war tatsächlich, also Fabian, du hattest es geöffnet, da sind wir gerade die Treppen zum Block hochgegangen, dass Gita auf der Bank saß und Okon dann auf rechts gespielt hat.
Ja, das stimmt. Wir hatten ja in letzter Zeit ein bisschen das Gefühl, dass Gita vielleicht nicht ganz da ist, wo er am Anfang der Saison war. Vielleicht war das auch ein Gefühl von Titz, aber für mich war es dann der falsche Wechsel. Da wirkten andere geistig, mental ein bisschen müder, die auf dem Platz standen.
Ich glaube, dass Titz durch seine Fluktuation, die er auch innerhalb der Mannschaft so hat, auch deutlich mehr auf, oder ist meine Wahrnehmung, dass er deutlich mehr auf Trainingsleistung achtet und dann auch unter der Woche mal rotiert, auch wenn ein Spiel davor irgendwie gut war.
Muss man natürlich auch ein bisschen mit Belastungssteuerung gehen. Ne? Gita hat jetzt auch viel in der Nationalmannschaft dann noch zusätzlich gespielt. Ja, also da war ein bisschen was los. Nawrocki durfte wieder auf links spielen. Tomiak ist zurückgekehrt in die Innenverteidigung und der Rest war, glaube ich, nicht überraschend. Und dann gehen wir mal rein ins Spiel. Also wir haben eine sehr, sehr krasse erste Halbzeit gesehen. Es war wirklich für neutrale Zuschauer, glaube ich, einfach ein richtig geiles Zweitligaspiel. Und wir haben wie üblich unsere Spielweise gewählt, haben sehr hoch gepresst, hatten eine breite Spielanlage, wollten viel Ballbesitz haben, wie das halt unter Tietz jetzt auch keine Überraschung mehr ist.
War schon ein massives Pressing gespielt am Anfang, ne?
Ja, ganz krass. Wirklich krass. Ja, und dann haben wir aber wieder Pech und kommen mit einem 0-1 ins Spiel rein, fünfte Minute. Gibt so ein bisschen Gewusel. Liedberg schießt in Neu rein. Neu weiß nicht so richtig, wo der Ball liegt und Korridor schiebt ihn dann rein. In der 18. Minute gleichen wir dann aber auch schon wieder aus durch einen Leopold-Freistoß, wo Okon aus dem Gewusel dann ins Tor schiebt. Und in der 33. Minute führen wir dann. Also wieder, ehrlich gesagt, so eine Halbzeit, wo wir einen Nackenschlag kriegen, die Mannschaft sich aber nicht beirren lässt, das Spiel weiterspielt und dann auch durch eine absolute Traumbude von Udenne, gehen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein, dann das 2-1 macht und dann, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte das Gefühl, so von diesem Tor bis zur 45. Minute war das die beste Phase von 96, die wir vielleicht so in dieser Saison zu Hause gesehen haben. Also dann kamen die Großchancen von Kellmann, wo er da gut bedient wird und im 1 gegen 1 den Keeper anschießt. Dann schießt er von außen nochmal ins lange Eck an die Latte. Wir haben nochmal einen Pfostenschuss von Udenne. Also wirklich unfassbar viele Chancen. Und man muss dazu sagen, dass Darmstadt da auch nochmal einen Lattenkreuztreffer kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte. Aber ja, hätte Fahrradkette, ich habe auch langsam keinen Bock mehr darauf. Aber es wäre okay gewesen, wenn man so mit so einem 5-2 in die Halbzeit geht.
Hätte echt passieren können. Ja,
das war so das Spiel.
Ganz ohne Probleme. Also ich muss sagen, nach der ersten Halbzeit, was mir da aufgefallen ist, also ich war erstmal echt begeistert von Darmstadt am Anfang. Klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, ne? Aber wir haben ja ein massives Pressing gespielt, sind dafür gar nicht so oft in die Szene gekommen, dass wir im vorderen Drittel den Ball gewonnen haben. Und Darmstadt hat so viel Ruhe bewahrt. Die haben das so spielerisch gelöst da hinten raus. Also wahnsinnig gut. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was am Ende des Tages wehtut. Wenn man verteidigen kann und dann noch ein bisschen Sinn für Fußball hat, ja, dann schießt man gegen 96 halt ein Tor.
Ja, so, ne? Ich bin auch der Meinung, ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ob wir das Gleiche sagen würden, wenn wir zur Halbzeit 4-1 geführt haben. Ob wir dann auch sagen würden, die haben das ganz souverän da hinten verteidigt. Es wirkt jetzt so ein bisschen so, weil wir halt nur 2-1 geführt haben. Aber das war ja, bis dato waren das ja Großchancen, die wir einfach hätten. Also mindestens mal zwei davon noch machen müssen. Und dann, ja, fangen wir uns vielleicht noch ein. Da hätte es 3-2 gestanden. Deswegen stelle ich die Frage so in den Raum, ob wir das vielleicht auch gesagt hätten, dass die so souverän in der ersten Halbzeit verteidigt hätten, wenn wir irgendwie 3-1
geführt hätten. Ja, ich finde schon, weil am Ende des Tages, wenn man nur aufs Pressing schaut, haben wir durchs Pressing kein Tor geschossen jetzt in der ersten Halbzeit und auch keine Torchance entwickelt. Und das war am Anfang der Saison schon ganz schön stark anders. Da haben wir durch das Pressing ganz vorne wirklich Torchancen erzwungen. Ja, dann durch Fehlpässe oder Fehler der Gegner im letzten Drittel kreiert. Jetzt pressen wir nur noch und kommen nicht mehr in die Situation. Also das, finde ich, fällt mir schon auf.
Ich sehe es ein bisschen wie du, oder wir saßen ja nebeneinander und haben den Eindruck geteilt, dass Darmstadt da sehr gut mit klarkam. Die haben dann aber nach dem 0-1 den Faden verloren, beziehungsweise aufgehört zu spielen. Das hat mich dann doch gewundert. Also komplett. Das hat Flo Kohlfeld auch echt fair in der Halbzeit benannt, dass 96 da nach dem 0-1 direkt das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und dann wirklich die deutlich bessere Mannschaft
war. Aber das ärgert mich dann auch, ne? Wir geben ja einem Trainer die Chance, in die Kabine zu gehen und den Jungs zu sagen, ey Jungs, ihr liegt nur 2-1 hinten. Das ist echt jetzt eine Chance, da wieder rauszugehen und dieses Ding noch zu gewinnen. Ne? Ihr hättet eigentlich 4-1 hinten liegen müssen. Du gibst dem Trainer einfach so eine gute Ansprache damit. Ne? Also es ist wirklich Wahnsinn.
Und ja, andersrum, sorry, das noch ganz kurz zur ersten Halbzeit meinerseits. Die letzten Male hatte ich euch doch immer gesagt, boah, jetzt wird Titz den Jungs nochmal Feuer machen. Und diesmal, ich habe euch versucht, ihr wart dann irgendwie auf dem Klo oder keine Ahnung, ich habe euch irgendwie gesucht. Und diesmal wollte ich euch nämlich sagen, ey, ich glaube, jetzt muss Titz den gar nichts sagen. Der muss den einfach nur sagen, genau daran schließen wir an. Und ja.
Also auf das Thema Chancenverwertung kommen wir, glaube ich, im Spielfazit nochmal. Ja. Ich wollte nochmal zwei Sachen zur ersten Halbzeit sagen. Also was man wirklich gemerkt hat, war, dass diese Idee mit Taibi überhaupt nicht funktioniert hat. Also der hat das Zentrum dicht gemacht in unserem Aufbau. Also der stand Leopold und Aseko eigentlich permanent auf den Füßen. Und ja, was ich beobachtet habe, war, dass in der 27. Minute gab es eine Spielunterbrechung und da hat Tietz Taibi und Aseko zu sich geholt. Mhm. Das wirkte auch nicht gerade amused. Also der hat da schon ordentlich auf die eingeredet.
Vor allem am Ende auch auf Aseko noch.
Ja, ziemlich lang. Aber diese Idee mit Taibi, also ja, ich habe es nicht, erkennen können.
Er hat sich offensiv einfach nicht nach rechts fallen lassen, nee, muss man sagen. Er ist auf seiner 10 irgendwie stehen geblieben. Das ist natürlich dann ein Problem, ne? Weil er macht sein eigenes Spiel super eng. Die fehlen die Alternativen. Teilweise ist Taibi dem Spieler mit Ball entgegengelaufen. So, das ist doch Wahnsinn.
Was ich so ein bisschen gehofft hatte, ist, dass er sich vielleicht mit Matsuda etwas besser ergänzt, als Bundu das zurzeit tut. Also, dass Matsuda durch dieses Wirbeln Taibi vielleicht in Szenen bringt, die für uns dann gefährlicher werden.
Ja.
Weil ich glaube schon, dass wenn ein Matsuda ein Taibi außen so gut freispielt, dass er eine geile Bananenflanke spielen kann, ist diese Qualität, glaube ich, höher als bei Bundu. Aber sie haben es überhaupt nicht hingekriegt. Ich hatte auch das Gefühl, dass Matsuda gar nicht wusste, wie er jetzt mit diesem Spieler auf rechts interagieren soll.
Ja.
Das Zweite, und ich weiß nicht, Hannes, wir haben uns gestern nicht gesehen und gesprochen. Ich weiß nicht, ob dir das gestern auch so aufgefallen ist. Aseko wirkte, ich weiß nicht, also wir hatten zwischenzeitlich die Vermutung, ist der erkältet, ist der krank, hat ja der eine Wadenzerrung? Der hat sich wirklich von Minute 30 bis 45 da über den Platz geschleppt, war defensiv nicht dabei, war offensiv nicht dabei. Man hatte echt das Gefühl,
der wollte den Ball auch nicht haben.
Nimm den vom Platz, den ja Jungen, da stimmt was nicht. Mhm. Ist dir das auch so aufgefallen?
Absolut, das ist auch ein Punkt, den ich noch mitgebracht hätte. Das ist mir bei ihm aufgefallen, später auch noch bei Tomiak, dem so ein bisschen hinten dann irgendwie der Antritt und der Ehrgeiz fehlte. Aber bei Aseko ist mir besonders aufgefallen und da hätte vielleicht auch noch ein bisschen früher reagiert werden müssen. Ja.
Also wir haben ja gedacht, spätestens zur Halbzeit und ja, uns tat es ja auch einfach, ich habe es mir angeguckt und mir tat das leid. Also ich hatte das Gefühl, der ist mental nicht da. Ne, das ist ja das, was ich seit mehreren Folgen schon sage, der braucht echt mal seine Ruhe. Ich hatte gestern das Gefühl, der hat keinen Bock auf Fußball und das darf einem 19-Jährigen eigentlich nicht passieren.
Ja, und es geht hier überhaupt nicht um Bashing, aber wir müssen den an der Stelle wirklich rausnehmen, weil das ist halt eine zentrale Position.
Ja.
Und der war, also wir haben wirklich gestern diese Phase, diese sehr gute Phase im Spiel zu 10 gespielt eigentlich, ja, ehrlich gesagt. Der war nicht da und wenn der dann in der Halbzeit nicht rausgenommen wird, dann habe ich doch den Eindruck, dass der Rucksack, der gerade auf seinem Rücken ist, mit 19,
ja,
der ist 19, muss man sich auch immer wieder nochmal vor Augen führen. Bei allem, was drumherum immer geschrieben wird, Bayern-Talent, U21-Nationalspieler, Stammspieler, mhm, ne? Wo wird der nächstes Jahr sein? Der ist 19 und das alles lastet auf dem.
Ja.
Das merkt man aber leider seit Wochen. Ehrlich gesagt, glaube ich, so seit der ersten richtigen U21-Nominierung, seitdem das alles so um ihn rum losgeht, ist er wirklich schwächer geworden. Und ich weiß nicht, vielleicht muss man ihn da mal aus der ersten Schusslinie rausnehmen. Vielleicht hat er jetzt diese Stärke gerade noch nicht, was nachvollziehbar wäre mit 19. Das war gestern gravierend.
Aber ich sehe die Verantwortung da beim Verein. Also ich sehe da nicht die Verantwortung jetzt bei ihm, beim 19-Jährigen zu sagen, ich bin gerade mental nicht in der Lage. Natürlich macht er das nicht. Da geht es ja auch um eine Karriere für so einen Spieler. Aber da muss man doch auch dem Jungen mal diesen Moment gönnen und sagen, ey, geh mal raus aus der Nummer. Man merkt, gerade ist es das nicht. Ohne Groll, so, ne? Der muss einfach mal seine Ruhe haben.
Meint ihr, der spielt auf der Position, auf der er glücklich ist?
Ja, das glaube ich schon.
Ja?
Das denke auch.
Wenn er performt, dann sieht man ihm das ja absolut an.
Okay.
Zweite Halbzeit.
Ja. Ich hatte ehrlich gesagt ein ähnliches Gefühl wie du, Hannes. Also ich bin angespannt und fokussiert in die Halbzeit gegangen. Also ich war wirklich nicht so komplett euphorisch, sondern ne, noch fokussiert, aber hatte auch ein gutes Gefühl. Und dann muss man wirklich sagen, kommen wir nicht gut aus der Halbzeit. Also das, da hat Kohlfeld in der Halbzeit, das hat er auch in der PK gesagt, einige Dinge angepasst auf unser Spiel.
Und einige angezündet.
Angezündet, und das hat man dann auch gemerkt. Und bis zur 60. Minute war das definitiv dann die schlechteste Phase von 96 in dem Spiel. Und dann stand es eben in der 50. Minute schon 2-2. Wieder Korridor mit einem Tor, Fraser Hornby daran beteiligt gewesen mit einer Vorlage. In der 54. Minute knallt Hornby das Ding ans Lattenkreuz. Und ja, dann steht es 2-2 und dann kommt so ein Hin und Her auf. Ich hatte das Gefühl, 96 wollte den Sieg zu Hause, gutes Spiel gemacht, viele Chancen. Ich hatte so das Gefühl, in unserem Spiel war so dieses, ey, wir hätten schon zur Halbzeit und das ist jetzt ein Heimspiel und wir müssen zu Hause mal wieder gewinnen. Und die hatten so das Selbstverständnis, das ist hier unser Spiel, was ja auch richtig ist. Ja. Und dann kamen ja Rochelt und Nielsen noch rein, die auch beide noch zwei gute Chancen hatten. Rochelt, der Torwart, war eigentlich schon geschlagen. Das Ding einfach aufs, mehr oder weniger, also leer war es ja nicht, da war noch ein Spieler dazwischen, aber eigentlich das Ding einfach nur aufs Tor bolzen muss und macht ihn aber nicht rein. Und dann kam, glaube ich, etwas, wo, also ich habe zumindest damit nicht gerechnet. Ich habe die ganze Zeit zu dir gesagt, ey, wieder 2-2 jetzt, ne? Das hatten wir doch jetzt schon häufig. Und dann, ähnlich wie in der letzten Spielzeit, ehrlich gesagt, da hatten wir das häufiger, kommt dann tatsächlich in der 90+4 der Lucky Punch, aber auf der anderen Seite, und zwar von Akiyama nach Vorlage von Korridor. Also Korridor,
also Traumvorlage übrigens.
Allen drei Toren beteiligt. Also der wird sicherlich in der Kicker-Elf da ganz oben mit dabei sein. 3-2. Und dann wird das Spiel abgepfiffen. Und du hast wieder drei Gegentore zu Hause gefangen. Du gehst wieder mit 0 Punkten nach Hause. Der Gegner nimmt wieder die 3 Punkte mit. Und ja, ich war echt, also ich habe auch dann ja gar nicht mehr in unserer Gruppe reagiert gestern, weil ich war richtig leer und gefrustet und desillusioniert. Und wie ging es euch?
Ja. Ich wollte mit euch da irgendwie dann noch kurz drüber quatschen, da hatte ich mal reingeschrieben, was war das denn? Hatte aber auch mit keinen großen Reaktionen heute mehr gerechnet. Mir ging's ähnlich. Ich war bis zur Halbzeit so hyped und war echt guter Dinge, dass wir das Spiel hier an uns reißen. War positiv gestimmt, da muss doch jetzt mal einer reingehen. Die erste Halbzeit hat unfassbar viel Bock gemacht zuzugucken. Ja, und dann geht's halt, wie schon gesagt, los mit diesem Frust. Erstmal 96 schafft es nicht, daran anzuschließen. Das 2-2, dann haben wir vorne irgendwie nochmal ein bisschen Druck aufgebaut. Darmstadt stellt sich hinten rein. Ja, und das 3-2 war dann irgendwie so, ich hatte so ein bisschen Flashbacks an die letzten Jahre 96. Nur, dass wir eine geile erste Halbzeit gespielt haben, aber die zweite war so, ja, es war irgendwie so ein bekanntes Gefühl, was wieder nach 12 Spieltagen jetzt irgendwie wieder, nach 11 Spieltagen wieder hochkam. Und da muss ich sagen, ja, das war ein bisschen, war gewohnt, aber es war trotzdem sehr, sehr ernüchternd und nervig.
Also mir ging es das erste Mal richtig schlecht, die Saison nach einem Spiel. Bislang habe ich, glaube ich, irgendwie jedes Spiel irgendwie so einordnen können. Ne, wir haben oft gesagt, Teil der Entwicklung und das darf jetzt passieren und, ne, und wenn es in Zukunft nicht mehr passiert. Und du hast desillusioniert gesagt, das ist für mich auch hier das passende Wort, weil ich habe danach da gesessen und gedacht, scheiße ey, es ist wirklich entweder Offensive oder Defensive bei uns. Es ist halt nicht möglich, gerade das irgendwie sinnvoll zu kombinieren. Ne? Und dann gehst du aus so einem Spiel raus und musst eigentlich immer wieder drei Tore schießen, damit du mindestens einen Punkt holst und boah, weiß ja,
und,
ich nicht.
Und genau dazu möchte ich auch was sagen. Das ist so entweder oder. Ich finde, es ist auch beides. Also du musst als Mannschaft, Top-Mannschaft in der zweiten Liga, auch unter dem Titz-System darf nicht dein Anspruch sein, du musst 5 Tore schießen, weil du hinten standardmäßig 3 kriegst. Also du musst ja auch mal in der Lage sein, 2-1 über die Zeit zu bringen. Und dann musst du das, keine Ahnung, ob es dann ist, wenn du, ja, okay, wir machen sie heute vorne nicht, dann müssen wir uns hinten anders aufstellen. Aber der Anspruch kann nicht immer sein, okay, wir müssen schon mal 3 Tore einkalkulieren, also müssen wir 5 schießen. Weil das ist, sehen wir ja auch, das klappt nicht. Und ja, Chancenverwertung wieder ein Riesenthema gewesen. Bei uns waren bei uns im Block, so meine Kumpels, die da zusammen standen, waren glaube ich 4 oder 5 Leute, die einen Schein auf Kellmann laufen hatten. Der eine hat gesagt, Kellmann trifft in beiden Halbzeiten und die anderen hatten auch alle Kellmann trifft. Und dann gucken die Jungs das Spiel nochmal ganz anders, weil auch ein paar 100 Euro drauf waren. Und dann ist es irgendwann auch nicht mehr, also genau wie du sagst, dann ist es nicht mehr abgetan mit ja, Zeit geben, sondern dann ist, ja, dann auch reicht es mir nicht mehr zu sagen, bis dahin haben wir es gut gemacht, sondern dann fehlt es vorne und hinten und dann ist es ein rundum beschissener Tag.
Es nervt das erste Mal richtig, muss ich sagen. Es nervt.
Ja, da sagst du was. Ich glaube, wir müssen auch heute tatsächlich jetzt schnell von diesem Spiel wegkommen und nochmal, also ich würde gleich gerne nochmal so ein Fazit vom Spiel wagen, was aber ein größeres Fazit dann doch wird, mit Blick auch auf die ganze Saison, weil für mich war dieses Spiel gestern wieder eine Blaupause für das, was wir gerade so seit diesen, also mal diese 4 Siege am Anfang ausgeklammert, was wir so seitdem sehen, war das gestern für mich eine Blaupause. Aber um dieses konkrete Spiel von gestern jetzt mal abzuschließen, habt ihr eine Szene des Spiels?
Ja, meine Szene des Spiels ist das vergebene 3:1 von Kellmann. Vorlage Aseko übrigens.
Das 1 gegen 1 gegen den Torwart?
Das 1 gegen 1 gegen den Torwart, genau. Der Lattenschuss war okay, so von der Position. Das kann passieren, Glück oder Unglück. So gut ist er dann doch nicht, dass er den Safe macht. Aber das potenzielle 3:1 davor muss er machen. Und es ist einfach krass, ne? Also du hast es bei Rochold auch schon angesprochen, dieses Geschiebe mit der Innenseite in solchen Situationen vorm Tor. Kellmanns gesamte Körperhaltung schreit danach, dass er den auf den langen Pfosten schießt. Jeder Torwart weiß mittlerweile, dass Kellmann den auf den langen Pfosten schießt. Und die linke kurze Seite war so sperrangelweit offen. Und das verstehe ich einfach nicht, warum man da nicht voll drauf latzt, weil dann verlierst du dieses Spiel nicht mehr.
Der Torwart lag, genau. Der Torwart hat an seiner Körperhaltung gesehen, wo er hin muss. Das hatten wir letztes Mal thematisiert. Irgendwann ist es klar. Er hätte einfach auch den Ball nochmal mit dem rechten Fuß vorbeiziehen können und locker reinschieben können. Meine Szene des Spiels war das Tor von Uden, weil mir, erstmal freue ich mich extrem für ihn. Der hat wieder ein solides Spiel gemacht. Aber uns fehlten Traumtore in der Vergangenheit.
Ja.
Also wir hatten diese Saison noch keinen, wo wir sagen, Alter, sondern das waren halt immer gestochere, hier eingeschoben und so, waren auch schöne Tore bei, aber das war ein Traumtor. Das war
ewig nicht mehr zu Hause gefühlt. Also ich habe es auch so gedacht, in unserem Wohnzimmer mal wieder über so eine Traumtor. Geile Hütte zu jubeln, war was ganz Fremdes.
Absolut. Ja. Und das hat mir, ich ziehe ja gerne Vergleiche mit Topspielern, und das hat mir Messi-Vibes gegeben. Dieses ich habe mir das 10-mal in der Wiederholung angeguckt. Dieser Blick, er sieht den Torwart, schlänzt ihn über den Torwart, also ne, so ein bisschen
Stellungsspiel zu weit vom Tor,
ausgenutzt und oh, so geil, es hat mich so für ihn gefreut.
Mich hat das an Lennart Kahl erinnert. Habt ihr das Tor in der Champions League? Mhm. Da hat doch Kahl jetzt von Anfang an
so voll aus der Bewegung
raus. Da ist er auch angesprintet und hat das Ding einfach angedreht. Ja, und genauso hatte Udenne das auch gemacht, hat sich ein Herz genommen, wurde nicht angegriffen und trifft ihn aber perfekt. Und
wir müssen mal überlegen, wo der herkommt. Der hat in den letzten Jahren, da war das so ein Füllspieler, der hat irgendwie nachgerückt. Und dass der jetzt so eine Hütte macht.
Tolle Entwicklung gemacht.
Ja, zwei Vorlagen in zwei sehr wichtigen Spielen zuvor gemacht. Und jetzt so eine Bude, das war auf jeden Fall.
Und für dich auch der Mann des Spiels dann auf unserer Seite?
Dann auch der Mann des Spiels. Ja. Ich hätte nochmal den Kampfgeist von Chakrun, weil der macht individuelle Fehler und so. Aber der hat einen Antritt und der, ob der den Ball hat oder nicht, der rennt im Dreieck, der rennt dem Ball hinterher.
Und 90 Minuten.
90 Minuten. Also,
Mr. Pressing.
Und jeder Mensch, der da individuelle Fehler, das ist sein Spiel. Ja. Der schafft es in, ich weiß nicht, der hat den Ball außen, der schafft es immer wieder, obwohl der Gegner weiß, was er macht, der schafft es mit seinem Dribbling vor den 16er zu ziehen.
Ja.
Und das wäre meine Alternative, aber ich gehe jetzt mit Uden.
Unglaublich, das ist mir auch aufgefallen. Also was der für ein intensives Spiel spielt über 90 Minuten und auch so diese Körpersprache, die der zeigt, das ist einfach der Spirit, den wir brauchen. Wunderbar. Wirklich.
Auf jeden Fall, und für mich ist es auch Uden. Lustigerweise habe ich mir auch aufgeschrieben, im Zusammenspiel mit Chakrun hat es mir auch gefallen. Und ich hatte erstmal Sorge bei Uden, dass er die Seite hinten nicht zumacht, aber da ist relativ wenig doch passiert bei ihm. Also habe ich Bock drauf und freue mich auf die nächsten Spiele.
Ja, ich habe ja eben schon angekündigt, ich würde gerne jetzt mal rauszoomen und so ein bisschen die Vogelperspektive auf den tietzschen Fußball wagen wollen als Fazit von diesem Spiel, aber auch als Fazit halt der letzten Wochen. Ihr kennt uns hier sehr konstruktiv. Wir wollen immer gucken auf die Werte, auf die Daten, weil Tietz nun mal eben auch ein Fußballprofessor ist und viel mit diesen spielerischen Daten arbeitet und da versucht, besser zu werden. Und das haben wir euch ja auch immer nachgewiesen, dass das auch gut ist. Nur bin ich am Ende des Tages auch einfach ein Fußballfan, der in der Kurve steht und die Mannschaft gewinnen sehen möchte. Und ich war gestern an so einem Punkt, wo ich sage, ich habe absolut keinen Bock, heute euch hier irgendwelche Statistiken zu präsentieren, irgendwelche X-Roll-Kacke oder sowas. Ja. Habe ich wirklich heute keinen Bock drauf. Und ich habe mir aufgeschrieben, Statistiken gewinnen keine Spiele.
Nee.
Ne? Also das sieht man jetzt einfach. Auch gestern waren wir in den Statistiken gegen eine Top-Mannschaft nach einem Top-Spiel, das muss man einfach so sagen, waren wir wieder in vielen Bereichen die bessere Mannschaft, aber wir haben keine Punkte. Und so langsam, so steigst du halt nicht auf. Nee. Wenn du jede Woche sagst, Statistiken waren Bombe, aber du holst halt den Dreier nicht, dann spielst du oben nicht länger mit und Schalke ist jetzt 6 Punkte weg, ey. Das ist schon ein Brett. Du hast eben ganz richtig gesagt, Hannes. So wie wir spielen, musst du 2 Tore schießen, wahrscheinlich eher 3, um die Spiele sicher zu gewinnen. Das ist das.
Ich würde sagen, um zu punkten.
Ja, das ist das, wie wir spielen. Ne? Also wenn man guckt, die Spiele, die wir gewonnen haben, ausgeklammert das 1-0 gegen Kaiserslautern, ich glaube, da war auch erstmal sehr viel Abtasten und in die Saison reinkommen dabei, mussten wir immer 2-3 Tore schießen, um halt zu gewinnen. Und oft hatten wir jetzt auch häufiger schon das 2-2, reichen auch 2 Tore nicht. Ne? Das heißt, mit der Chancenverwertung, die wir aktuell haben, sind wir zu konteranfällig. Also das geht sich nicht aus. Ne? Wir erspielen uns so viele Chancen und das ist auch ansehnlich und das macht auch Bock und das ist auch attraktiv und natürlich wollen wir attraktiv sein und wollen nicht den Leitl-Fußball zurück, da ist er wieder. Aber die Effizienz fehlt. Ne? Die Effizienz fehlt einfach und da muss man einfach sagen, ich wünsche mir jetzt so langsam, dass er mal so das Spiel verändert, dass wir natürlich weiterhin unsere Chancen haben, aber dass wir auch in der Kontersicherung besser sind. Also das wurde ja gestern in der PK, glaube ich, von den Sehender News gefragt, ob er nicht langsam mal auf Viererkette umstellen kann. Hey. Und dann sagte er, ja, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, weil wir hatten nie, also bei den Toren hatten wir keine Unterzahl.
Ja.
Und das habe ich mir dann nochmal angeguckt, das ist auch wirklich so. Also es sind eigentlich genügend Leute da, um das zu verteidigen, aber es wird nicht verteidigt. Mhm. Es kommt kein Bein mehr dazwischen.
Vielleicht ist der Weg von vorne nach ganz hinten auch einfach ein bisschen zu lang. Ne? Ich meine, wenn du vorne ganz am Strafraum presst und dann schnell überspielt wirst und ganz nach hinten musst, dann bist du natürlich körperlich auch ziemlich durch schon, wenn du im Vollsprint hinten am eigenen 16er ankommst. Ne? Das ist ein Problem.
Ja. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir mal in die nächste Rubrik mitnehmen sollten.
Ja, sehr gerne.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Ich sag mal, wirklich gute Entscheidungen und wirklich gute Thesen hinterfragt man ja immer mal wieder. Und ich war ja Mr. Kellmann schießt 15 Tore These. Nach gestern mache ich mir da ein bisschen Sorgen, ob ich damit recht behalte. Und deswegen würde ich gerne in 96 Grad mit euch darüber sprechen, ob wir echt ein Knipser-Problem haben und ob das vielleicht die Lösung ist. Ne? Wir sprechen die ganze Zeit darüber, die Statistiken sind gut, wir spielen uns die Chancen, wir machen sie nicht rein. Und dann könnte man sagen, zur Winterpause da vielleicht nochmal nachschärfen oder seid ihr der Meinung, so ein Comeback von Pichler reicht uns da?
Ein Comeback von Pichler reicht uns nicht, wenn wir ihn durch Kellmann ersetzen würden, weil ich glaube, die Spielart und Weise, wie Kellmann sie hat oder wie Kellmann ins System eingebunden wird, sorgt schon eher für Gefahr. Pichler war ja eher der nochmal nach hinten arbeiten musste, um die Bälle zu holen, so ein bisschen als ja, hängende Spitze und dann auch irgendwie als Zehner nochmal agiert hat, der sich die Bälle abgeholt hat und auf die Außen verteilt hat. Und deswegen glaube ich nicht, dass eine Alternative ist, wenn wir das Thema Knipsen und Chancenverwertung aufmachen, einen Pichler fit werden zu lassen, ihn nicht Kellmann zu ersetzen, das wird nicht reichen.
Also ich finde es gut, dass du Pichler nochmal ins Spiel bringst, weil ich glaube schon, dass man, wir haben ja so einen Knackpunkt-Moment in unserer Hinrunde jetzt schon gehabt, ne? Also wir hatten diese vier Spiele, wo wir gewonnen haben, wo das sehr gut lief. Da war ja das Modell immer Pichler, läuft die Gegner tot, spielt dieses sehr intensive Pressing mit und dann kommt Chelman 65. rein und macht seine Bude. Ich glaube auch weiterhin, dass das der Ansatz wäre. Also wenn Pichler jetzt zurückkommt, wird das wieder dahin kommen. Weil du siehst, ein Kellmann, der kann dieses System gar nicht 90 Minuten spielen.
Alter, der hat so gepumpt.
Der hat so gepumpt. Also eigentlich musst du den nach 45 schon rausnehmen. Und vielleicht zeigt sich in diesen Szenen, wo er dann nicht trifft, da 43. Minute rum. Vielleicht zeigt sich da auch, dass er schon zu platt ist. Vielleicht zeigt sich im 1 gegen 1 gegen den Keeper, dass er gar nicht mehr die Kraft hat, noch um den Keeper rumzugehen, sondern dass er irgendwie zusieht, den Ball aufs Tor zu kriegen, aber dass ihm das Laktat schon aus den Ohren kommt. Mhm. Ne? Also ich glaube, ich bin da bei Hannes, den Goal-Getter-Moment, den kriegen wir mit Pichler nicht zurück. Ja. So ist es nicht. Also das hat sich ja auch gezeigt, Pichler ist auch kein Goal-Getter, ist ein unfassbarer Arbeiter. Der uns gerade total fehlt in unserem intensiven Spiel, aber den Goalgetter kriegen wir damit nicht zurück. Und von daher finde ich die Frage von dir erstmal schon gut, ne? Also ich glaube nicht, dass Tietz jetzt anfängt, einen Zweier, Sechser auf einmal zu spielen, und neu zurück ins Tor ruft und sagt, nee, wir müssen jetzt irgendwie hinten Beton anrühren. Das wird der niemals machen. Das heißt, wir werden weiterhin so sehr riskant spielen. Und das heißt, entweder macht's Klick und die Leute treffen auf einmal, was ich irgendwie gerade noch nicht so richtig sehe. Oder man muss halt sagen, ey, guck mal, wir spielen wirklich so einen guten Ball. Wir sind so dran oben. Braucht's nicht doch da nochmal diesen einen Markus Mann?
Moment.
Rühr mal an den Topf,
koch mal
was Feines.
Mach mal ein bisschen Gewürz, mach mal ein bisschen Geschmacksverstärker
rein. Genau. Mach mal Geschmacksverstärker rein, bring mal was Geiles auf den Tisch, Markus. Weil nichts gegen Nielsen, feiner Kerl, aber dem würde es auch gut tun im Winter irgendwo ein bisschen weiter unten mithelfen zu können. Ist ein geiler Typ, hat auch gestern wieder seine Chance da gehabt. Aber ich glaube, du brauchst da noch einen dritten, weil, ey, jetzt stellt euch mal vor, Kellmann verletzt sich auch noch, ne?
Also das ist schon. Dann hast du Bundo in der Spitze.
Ja.
Und dass der nicht abschließen kann, haben wir gesehen.
Genau, also ich glaube, Hannes und ich sind uns einig, wir brauchen einen Abnehmer da vorne. Chelman scheint es nicht verlässlich zu sein oder noch nicht, vielleicht wächst er da auch rein, alles gut. Aber wenn du wirklich diese Chance nutzen möchtest, und in dieser Liga ist es, glaube ich, jetzt in dieser Saison wirklich so, dass wir da mit dieser einen Position nochmal wirklich einen Step machen könnten.
Ja, ich würde noch einen Punkt mit reinbringen. Ich sehe nicht, dass wir in dieser Konstellation mal eine Doppelspitze spielen können, wenn wir mal wirklich vielleicht 3-1 hinten liegen und auf die Tore gehen müssen. Das heißt, lass uns mal drüber reden, was gäbe es denn da überhaupt für Leute, die uns helfen könnten. Also ich würde gerne mal eine Richtung vorgeben, damit wir nicht so ausfasern. Ich möchte jetzt jemanden, der erfahren ist. Ich möchte jetzt keinen 21-jährigen U23-Spieler, ne, der es vielleicht noch nicht ganz für die Bundesliga gereicht hat. Sowas brauche ich jetzt nicht.
Für den es dann aber komischerweise in der Champions League reicht.
Ja. Nein, aber ich brauche jetzt für 96 einen erfahrenen Haudegen da vorne drin, der Bock hat, Tore zu machen. Ich werfe mal zwei Namen in den Raum. Und einer, wären beides Comebacker, muss man sagen. Bei dem einen ist es ein vager Traum, der, glaube ich, in der Kurve schon geträumt wird, nachdem man die letzten Nachrichten der letzten Woche verfolgt hat. Niklas Füllkrug will die Premier League verlassen. Er findet immer ein warmes Heim hier in Hannover, würde ich sagen. Und der andere wäre Ilias Bebu.
Also, wir haben ja kurz drüber geschrieben, als diese Füllkrug-News kam. Ne? Mhm. Und ich hab gefragt, ist die Zeit schon reif? Und da können wir ja vielleicht erstmal kurz drüber sinnieren. Also er hat sich jetzt eingestanden, oder er und sein Berater, dass der West Ham-Wechsel eine Katastrophe war für ihn.
Also finanziell nicht, denke ich, für beide, aber...
Mit Blick auf die WM auch nächstes Jahr eine Katastrophe, und da scheint wirklich jetzt Handlungsbedarf zu sein im Winter. Und da muss man halt jetzt überlegen, also was er ja will scheinbar ist, also ihm geht es jetzt nicht darum, nochmal nett da auf der Insel zu sitzen und die Kohle einzusammeln, sondern er scheint ja wirklich sich auf die deutsche Bühne nochmal bringen zu wollen, um halt bei der WM dabei zu sein. So, das heißt, es ist sehr naheliegend, dass er auch nach Deutschland wechselt. Ne? Ja, ist, also ich nehme mal die Top 5 Vereine in Deutschland raus, ja, weil
kannst du rausnehmen.
Kannst dich hinter Kane auf die Bank setzen, das wird dir für die WM nichts bringen. Du kannst dich hinter Schick auf die Bank setzen, wird dir nichts bringen. Und ich, die anderen Vereine brauche ich jetzt nicht durchgehen, aber da ist nicht so wirklich was. Und klar, dann gibt es halt ein mögliches Werder-Comeback. Ne? Er ist ja auch eher Bremer als Hannoveraner, muss man sagen. Aber auch da, ne? Die haben jetzt ein Boniface geholt.
Ja, ja, wenn es mit Fülle auch nicht klappt, haben die zwei Schinken da auf der Bank sitzen, die nicht ganz happy sind. Ja. Ne? Mal muss man auch überlegen.
Ja.
Ne? Also ich sehe auch noch, jetzt killt mich nicht, aber das ist, glaube ich, dann das Geschäft in VfL Wolfsburg da im Rennen, ehrlich gesagt.
Mhm.
Ne? So wie es da gerade läuft und auch irgendwie vielleicht nah an Hannover dran. Und ihr sagt es ja, ne? Die ganz, 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 ganz krasse 96-Verbindung hat er zwar, ne, aber
naja, er hat schon bei Martin Harnik im Podcast mal gesagt, dass es schon ein Traum ist, nochmal irgendwann für 96 zu spielen.
Ja, das glaube ich auch, weil er hier zu Hause ist, ne, aber wir sprechen ja darüber Bundesliga und wenn es Werder dann nicht ist, dann ist es vielleicht auf der räumlichen Nähe her, vielleicht davor für Wolfsburg auch, ne,
ja,
mit der Pappe zwischen den Fingern.
Genau, also meine Prediction wäre tatsächlich auch, dass das in naher Zukunft nichts wird. Also du hast es gesagt, er will sich nochmal auf die nationale Bühne bringen und auch für den DFB interessant sein. Da fällt die Liga, die zweite Liga schon mal raus.
Naja, wenn er hier 15 Buten macht und topfit ist und sonst was und so, dann kann man ihn auch mitnehmen als Nagelsmann.
Aber sein Anspruch ist, glaube ich, nicht
in der zweiten, glaube auch, nein, glaube ich
Anspruch wird nicht sein, in der zweiten Liga 15 Buden zu machen, weil da weiß Nagelsmann auch, in der zweiten Liga 15 Buden zu schießen, ist nochmal nicht das Gleiche als für den DFB-Kader aufzulaufen. Und was auch jetzt gerade dagegen spricht, ist einfach die Gehaltsvorstellung.
Ja, also, er verdient keine Mille bei uns, ne?
Genau so. Das heißt, er wird nochmal in die erste Liga gehen. Ich glaube nicht daran, dass er dann noch mal ein ganz großes Comeback feiern wird. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und dann wird es so in Heizenberg-Manier vielleicht langfristig darauf hinauslaufen, dass er dann noch mal 2-3 Jahre bei uns Vertrag kriegt, bei uns spielt. Aber unmittelbar aus England nach Hannover zu gehen, da müsste er auf sehr viel Geld verzichten. Das muss er, glaube ich, nicht. Also das muss er nicht durch seiner Leistung und seinen Fähigkeiten. Deswegen wird es irgendwo, genau wie ihr sagt, vielleicht wird es ein Bremen-Wechsel. Aber er nimmt das Geld nochmal mit und sieht, glaube ich, die erste Liga als bessere Chance, sich für Nagelsmann nochmal interessant zu machen. Aber ja, langfristig wäre es natürlich geil, wenn er nochmal 2 Jahre für uns.
Wobei man sagen muss, ne, als er jung war und so ein bisschen doch das ewige Talent und dann zu 96 kam, hat er hier eigentlich erst richtig gezündet, ne?
Ja, also
vielleicht klappt das nochmal.
Ich glaube, das Geld ist tatsächlich so eine Sache. Wir sehen ja jetzt gerade so, wen Nagelsmann da alles nominiert. Also ich glaube, wenn Füllkrug jetzt wirklich zu 96 gehen würde und das wäre das fehlende Puzzleteil, was uns fehlt und 96 rasiert auf einmal komplett und der köpft da ein Ding nach dem anderen rein, dann könnte der den mitnehmen. Ich glaube, Stammneuner wird der sowieso nicht mehr. Aber es geht halt darum, dass der irgendwie Spielpraxis hat und wieder glücklich ist und dann ist das ein geiler Typ für die Bank und das könnte ich mir sogar in der zweiten Liga vorstellen. Jetzt aber mal Traum vom Tisch. Ich lasse jetzt mal Ilas Bibu kurz an der Seite, auch eine gute Idee, aber der ist mir zu wenig vorne drin,
neuner
Abnehmer, groß, bullig, erfahren, geile Ausstrahlung. Trotzdem interessante Idee, aber ich würde mal bei dem Füllkrug-Thema bleiben, weil es gibt 3 Vereine, die ich für relativ wahrscheinlich halte und wo dann vielleicht was aufploppen könnte. Also fangen wir mal an mit meiner Variante Nummer 1. Er geht zum HSV.
Geil.
Und dann hat Glatzel da überhaupt keine Sonne mehr. Und man sagt ja sowieso, Glatzel ist so der zweite Terodde, der eher so in der zweiten Liga gut funktioniert. Das wäre natürlich, ey, stellt euch einen Glatze in diesem Team vor.
Traum, ja. Oh.
Ja, der zweite Teil ist super geil, aber glaubt ihr als waschechter Bremer zum HSV, das wird der HSV nicht machen, das wird er, glaube ich, auch nicht machen.
Ja, weiß ich nicht.
Aber der zweite Teil ist geil.
Weiß ich nicht, so am Ende der Karriere, ob du da jetzt nochmal.
Wobei ich sagen muss, ne, ich habe es gestern nochmal gesehen, ich hatte es auch schon fast wieder vergessen, Ailton hat ja auch für den HSV nochmal geknipst.
Aber war ja so eine Galionsfigur beim HSV, wie dann Füllkrug nochmal einnehmen sollte?
Achso, nee, das wäre es, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Ne, du hast recht, die Wirkung ist vielleicht eine andere, aber ja, ich meine, Hamburg ist schon geil, so, ne? Muss man schon sagen.
Ja.
Bin ich nicht drauf gekommen, aber wäre auch eine Option.
Zweite? Das ist
die Frage, wo die Knete herkommt beim HSV.
Okay. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, dass das HSV nicht so gut geht für ihn. Aber die, also die bräuchten ihn auf jeden Fall.
Ja.
Zweite Idee, vielleicht naheliegender für ihn, er geht zu Werder zurück. Und dann hat plötzlich Keke Top Probleme.
Aber ist dann für mich genau das Alter, was ich nicht haben will.
Okay.
Ja, also der hat ja nicht bewiesen, dass das kann. Der hat ja nicht schon irgendwann mal seine 20 Buden gemacht. So, das fände ich irgendwie mal ganz schön, wenn so einer mal wäre. Deswegen Keke Top, nicht Top für 96.
Ich finde diese Szenarien geil. Was ich mir wünsche, und das glaube ich auch dran, Markus Mann braucht nicht die Vorlage, um jemanden irgendwo wegzuholen. Der wird so heiß kochen, der holt die Leute auch, wenn die sicher sind. Der wird einen Glatzel unter Umständen auch holen, wenn er sagt, nee, ich bin doch hier, du kommst erstmal hierher und wir verhandeln, mein Freund. Und dann kommt er auch so.
Okay.
Ich glaube, es wird so ein Transfer, wo alle denken, ja, der muss da nicht weggehen. Aber Markus Mann hat das Zeug, aber um den.
Kaufst du jetzt wen oder leihst du wen?
Nee, leihen dann tatsächlich. Ja. Na, aber dann Hochkaräter.
Ja.
So, und jetzt kommt meine dritte Variante. Er geht zu Sandro. Denn Sandro hat ja auch einen guten Draht zu Nagelsmann. Und bei Augsburg läuft es gerade auch nicht so.
Nee.
Und dann wird plötzlich Tietz, der Namensverwandte von unserem Trainer bei Augsburg, unruhig. Und das ist für mich auch so ein arschgeiler, abgewichster Zweitligastürmer, der vorne die Mentalität, vielleicht sogar noch perfekter als Glatzel für uns in der jetzigen Situation. Philipp heißt er, ne?
Philipp Tietz. Tietz.
Ja.
Nicht verwandt, weil mit IE.
Und auch nicht zu verwechseln mit Gianluca Tietz.
Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja,
Ist das dieser Influencer?
Das ist der Influencer, der soll uns mal einen Shoutout geben.
Okay.
Der hört uns ja auch.
Ja.
Mit Papa zusammen.
Ja.
Nee, finde ich alle beide ganz spannend, muss ich sagen. Wie gesagt, Keke Top habe ich dir hier gerade abmoderiert. Aber so ein Glatzel oder so ein Tietz, das könnte auch nochmal so ein bisschen einen Push geben. Ne, allein schon so vom Namen her und vom Standing her. Und vielleicht brauchst du noch so diesen einen Leitwolf. Ne, sprechen wir die ganze Zeit darüber, dass wir sie in der Abwehr haben, dass wir sie eigentlich in der Zentrale haben, aber im Sturm noch nicht so richtig. Oh, und so ein Tietz, der würde auch da schon, glaube ich, auch einiges da vorne so rasieren. Ne? Und auch mal so ein bisschen in den Talk gehen mit dem Gegenspieler und so. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Also setzt du auf eins von meinen drei Ideen jetzt?
Ja, hätte ich Bock drauf. Also die gefallen mir alle drei ganz gut.
Keke Top, muss ich übrigens dazu sagen, dass der auch bei Schalke gespielt wird.
Ja.
Als Ausleihe.
Ich glaube auch, dass das...
ist ja ein Schalker Jung, ne?
Vom Namen her, ne, das ist auch schon Programm. Das ist ein richtig, richtig guter. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt 96 nicht die Bühne, wo man sich nochmal beweisen muss, sondern wo man dann mal seine Leistung von damals einfach wieder abruft.
Zu dem Szenario mit Füllkrug, wisst ihr, wo ich Füllkrug sehe? Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, als ich die Nachricht gesehen habe bei Freiburg. Ich finde, der passt ins Spielsystem von Freiburg. Freiburg hat die nötigen Mittel.
Was ist mit so einem Höhler?
Und wisst ihr, wen ich dann nämlich?
Der ist doch festgewachsen im Breisgau, glaube ich.
Habt ihr Adamu von Freiburg auf dem Schirm?
Ja.
Ja, aber viel zu gut.
Viel zu gut viel und zu viel gut. Zu jung noch.
Ne? Ja, genau. Ja. 5 Millionen. Ich finde, das ist ein Marktwert, den ihr gerade habt. Ich finde, das ist eigentlich perfekt, um daraus eine Laie zu basteln. Das ist das erste Szenario, was mir so in den Sinn gekommen ist, weil ich finde, er hat keinerlei Beziehungen zu Freiburg, die ihm irgendwie etwas verbauen könnten durch Bremen und so. Und ich finde, Freiburg spielt genau den Fußball auch mit dem Anspruch an die europäischen Ligen, wo ein Füllkrug nochmal mitwirbeln könnte. Mhm. Da habe ich ihn als erstes verordnet. Weil ich glaube, das wäre spannend.
Ja, wäre ein ganz ungewöhnlicher Freiburg-Deal.
Ja, wiederum, komplett.
Muss man sagen. Ne? Also Grifo war ja einer der Älteren, den sie noch geholt haben. Ja. Und das war ja dann schon... Da war der noch unter 30, glaube ich, als sie ihn geholt haben. Ne? Das, ja, wäre ich gespannt. Wäre eine ganz neue Konstellation, muss ich sagen.
Da habe ich zuerst dran gedacht, weil ich dann mal die erste Liga durchgegangen bin.
Und also interessant wäre ja, wenn unser alter Derby-Held Füllkrug zumindest, wenn er nicht zu uns kommt, so einen Dominostein ins Rollen bringt, dass wir irgendwie davon profitieren.
Ja. Das wird er mit Auge machen.
Also Niklas, melde dich mal bei Markus. Sprech das mal gut ab.
Wo muss einer über den Jordan gehen, damit er zu uns kann?
Genau. Ich glaube aber trotzdem, Hannes, dass Markus Mann auf solche Spirenzchen gar keinen Bock hat.
Genau, braucht
er nicht. Der kocht irgendwo in Norwegen, à la Schmatke oder Holland, zweite Liga, nochmal schön oder so.
Ja.
Ne?
Aber krass, ja, dass ihr so.
Sowas wird's eher.
Dass ihr fast, also jetzt sehr viel Erstligaspieler in Augenschein und ins Visier genommen habt.
Ja, es braucht, wenn der funktioniert. Das ist halt das Ding.
Ja, absolut. Aber ich habe also jetzt nur in den zweiten Ligen funktionieren ja auch sehr viele Spieler gut. Und nicht nur bei uns, sondern auch in den anderen Ligen. So in unseren Nachbarländern funktionieren in zweiten Ligen auch sehr viel Goalgetter gut. Dass wir irgendwie in den niedrigen Ligen in Deutschland oder in den Nachbarländern gucken und da ein jüngeres Talent irgendwie holen, der schon sehr gut funktioniert.
So à la Ebnu Talib.
Ja, genau sowas. Das ist tatsächlich okay. Den ich irgendwie auf dem Schirm hatte, ein Ebnu Talib, ein Conte, der bei Elversberg irgendwie auch noch nicht so perfekt funktioniert, aber sehr gut funktionieren kann, weil der auch diese Abschlussstärke hat. Und ich war eher so, ich habe vielleicht ein bisschen wie sagt man?
Ja, wir träumen ja groß. Ja. Ja.
Also jetzt habe ich echt ein gutes Gefühl.
Ja, ich hätte auch gern für die Kabine.
Ja,
einfach. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich wirklich zu dem Schluss, dass wir da akuten Handlungsbedarf haben. Also allein personell schon, ne? Wenn Pichler jetzt schon angeschlagen ist und Kellmann schon schnauft wie so eine Dampflok und Nielsen tendenziell eher nicht mehr so reinpasst,
okay.
Müssen wir da was machen. Das heißt, liebe Community, vielleicht habt ihr ja auch noch
Players to watch,
interessante Vorschläge. Markus Mann hört uns ja mittlerweile auch.
Genau.
Und
ich bin mir sehr sicher, dass wir da auch irgendwie, wenn da mal so ein Millionen-Deal über die Bühne geht, dass ihr da mal irgendwie eine Dauerkarte oder so dann kriegt oder so, weißt du, wenn das Ding oder.
Ja, für einen guten Tipp.
Oder einen Gutschein für Kind-Hörgeräte oder so, da wird irgendwas schon.
Und vielleicht hat ja von euch auch irgendjemand ein bisschen Geld über, um diesen Füllkrug
zu unterstützen.
Wir würden noch einen Sticker mit reinlegen in die Runde.
Dirk Rossmann, bitte melde dich.
Habt ihr noch dieses unfassbar geile Reel von Füllkrug auf dem Schirm? Come and rock me Amadeus?
Nee.
Echt nicht?
Nee.
Ey, das hauen wir in die Story. Da ist er so verkleidet mit so einer Hawaii-Kette und einer Sonnenbrille. Bei 96 war das noch und ich weiß gar nicht, worum es da ging.
Das waren doch diese Spiele damals, oder nicht?
Ja, genau, da gab es so eine Reihe bei Social Media.
Aus dem Trainingslager.
Ja, genau. Ja. Und dann sagt, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Und dann sagt er so, come and rock me Amadeus.
Ja. Füllkrug, komm nach Hause, Junge.
Genau. Come and rock us.
Selbst wenn es mit der WM nicht klappt, nochmal auf den Rathausbalkon.
Und falls es am Geld liegt, in Rickling kriegst du auch noch günstig eine Bude.
Er kann sogar aus Bremen pendeln, wenn er da noch seine Bude hat.
Der hat doch in Rickling
lange kein Problem. Bude.
Oder nicht? Ich dachte, die wohnen da.
In Rickling?
Ja, haben die da nicht eine Bude?
Werde die untervermietet.
Ja, bestimmt. Aber ich glaube, die Füllkrugs haben halt Brickling aufgekauft.
Die Füllkrüge heißen die. Füllkrüge.
Die Füllkrüge, zu Recht.
Ja, sehr schön. Mir ist, also es war jetzt nicht heiß, aber mir wurde warm.
Ja,
es war schön. War schön.
Herz.
War schön, wie so eine Tasse Tee.
Und man konnte das Spiel ein bisschen vergessen.
Und Philipp Tietz. Finde ich, glaube ich, ganz geil.
Den merken wir uns mal. Und da uns gerade warm ums Herz wird und wir wollen euch noch mal ein bisschen mehr einheizen, schauen wir jetzt in unsere jüngste Historie.
Alte Liebe History.
Ja, wir haben ja keine Spielvorausschau heute, weil ja wieder Länderspielpause ist. Boah, kommt auch wieder zur Unzeit, ey. Aber gut.
Gegen wen spielen wir?
Ist mir egal.
Es ist egal, aber ich diesmal weiß ich einen Gegner zumindest. Ja? Wir spielen gegen Luxemburg.
Okay. Geil. Ja,
wild, ne?
Siehst du? Es ist doch mal wichtig zu wissen.
Geil, Luxemburg. Haben die eine Hymne?
Oh, ich glaube,
die belgische, oder?
Ich reiche noch Urlaub ein.
Genau, weil wir keine Spielvorausschau haben, haben wir gedacht und es uns allen irgendwie nicht so gut geht jetzt nach diesem Spiel gestern, machen wir das, was beim letzten Mal auch schon gut funktioniert hat und glücklich gemacht hat. Und zwar den zweiten Teil der Legendenelf. Und dieses Mal gehen wir von 2010 bis 2020 und das war echt schwer, da Spieler zusammenzufinden, muss ich ehrlich sagen.
Viel passiert
wie dich entscheiden zu können, überhaupt welche zusammenzufinden?
Zwei zu finden, die gegeneinander funktionieren, weil natürlich könnten wir jetzt eine reine Europa-League-Elf machen und das ist die Legende von 2010 bis 2020, ist klar.
Die kann Hannes auch sagen.
Komm,
mach, ich bin aufgeregt
jetzt. Ich möchte nochmal erinnern, wir hatten Cerunolo schon,
yes.
Europaheld. Wir hatten Schulle schon, Europaheld.
Yes.
Schulle. Wir hatten Schlaudraff schon,
yes.
Europaheld. Also die habe ich jetzt alle nicht mehr mit reingenommen. Ich habe jetzt komplett neue Namen gewählt und mache das Ganze mal à la Tietz heute ein bisschen offensiver. Das heißt, wir gehen mit einer Dreierkette rein und haben sehr viele Haben wir Golgatha vorne.
Jetzt muss ich ganz kurz
intervenieren.
Dreierkette haben wir in der Zeit ja nie gespielt. Aber nehmen wir trotzdem mal.
Ja. Aber also Außenverteidiger ging nicht.
Nee, ist ja in Ordnung.
Also Cherundolo hat man ja, wie gesagt, schon. Und also Rechts- und Linksverteidiger, das ist keine gute Historie bei uns.
Ich nehme es, wie es kommt.
Fangen wir mal an, ihr werdet lachen, aber ist halt auch einfach so. Zieler gegen Chauner, Hannes.
Ja, ich bin froh, dass du den anderen nicht genannt hast.
Gegen Chauner?
Unseren zweiten. Es fällt mir schwer, aber ich gehe mit der Bratwurst von Robert Zieler. Weil er uns schon... Ja, es gab viel zu lachen mit ihm und er ist irgendwie auch eine Type, aber ich gehe mit Ron Robert Zieler, weil er uns sehr lange treu geblieben ist. Er, das muss man auch sagen, so lustig sich manchmal über seinen Auftritt bei der WM gemacht wurde, wie er sich selbst inszeniert hat, hat er uns schon auch viele Spiele für uns entschieden. Und ich gehe mit Zieler.
324 Spiele, ne? Zieler.
Ja, ich gehe auch zwingend mit Zieler, ehrlich gesagt. Ne, das ist halt einfach am Ende des Tages angeblich die Identifikationsfigur gewesen. Es war jetzt auch nicht so mein Torwart, so die ganze Zeit lang. Mein Ron war es nie, mein Ron Rupert. Aber ist halt auch nach so einem Robert Enke schwer, da nochmal so reinzuwachsen. Gleich am Anfang einen kleinen Einwurf, dass du Flo Fromlowitz da nicht gegengestellt hast. Finde ich eine Frechheit. Aber wir bleiben ja bei Ron-Robert Zieler, sind wir
ja
beide einig.
Ja, um nochmal so ein bisschen...
Oder also, Schein Radlinger.
Ich muss sagen, Chauner, der war jetzt nicht so lange bei uns, aber das war schon auch ein geiler Typ. Ne? Also ich weiß noch, die wollten den auch gerne haben als Torwarttrainer, weil das einfach ein arschgeiler Typ war. Mhm. Der ist jetzt 40 geworden, Glückwunsch an der Stelle, hat 96 auch nochmal an den Ex-Torwart erinnert. Mhm. Der ist doch mittlerweile bei RB Leipzig noch Torwarttrainer oder so. Relativ gut auseinandergegangen, der Gute. Aber ein geiler, also wirklich ein geiler Typ.
Ja. Zieler, by the way, einer, ich glaube, das ist unter den Top 3, Top 5 der Spieler aus der gesamten Historie von 96 mit den meisten Spielen.
Ja. Krass.
Und so steht er gar nicht.
Das muss man ihm auch lassen und er hat mehrere Phasen ja auch mitgeprägt. Europa League, dann aber auch zweite Liga, ne?
Also zweimal Zieler und ich bin traurig, dass es nicht Schein Radlinger geworden ist. Viele Zuhörer wissen warum und ihr beide wisst es auch.
Ja, irgendwann musst du das nochmal erzählen, ne?
Ja, mir geil.
Kriegen wir nochmal hin. Irgendeine Party wird nochmal steigen. Und bei
Zieler, wollt ihr wissen, warum, genau, ne? Ihr sagt uns mal, ob ihr wissen wollt, warum ich für Schein Radlinger bin. Das ist eine lustige Geschichte. Ja,
da gibt es so eine Verbindung zwischen den beiden.
Ach ja.
Okay, dann gehen wir mal in die Verteidigung. Fabian.
Ja.
Emanuel Pogatetz gegen Karim Hagi.
Boah, oh, schwierig. Krass. Am liebsten nebeneinander beide.
Ein Europaduell.
Bei Hagi fallen mir leider immer zuerst die Eigentorkombination gegen Gladbach ein. Damals mit Jagba.
Was hast du für ein Gehirn eigentlich?
Ja, ich glaube, wir haben da 5-3 verloren, 3 Gegentore hat 96 sich selbst reingeschoben. Ich bin aber, glaube ich, bei Pogatetz. So, ne? Weil super konzentriert auf dem Platz, ne? Du hast bei jedem Ball gesehen, dass er sich hardcore konzentriert hat, wo dieses Ding hin muss, ne? Und hat wirklich auch einen dreckigen Verteidiger gespielt und das macht mir ja durchaus auch Bock und dann bin ich beim lieben Emanuel.
Ich will es nicht langweilig machen, ich gehe auch mit Pogatetz. Damals schalte durch die Kneipen, alle tanzen den Pogatetz, Pogatetz, alle tanzen den Pogatetz.
Ich fand den auch geil, so ein richtig kompromissloser Innenverteidiger, Mad Dog. Aber ein kleines Makel hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja.
Wo ist er hingewechselt? Nach 96?
Zu Wolfsburg, ne?
Ja.
Mhm. Ja.
Wer ist das nochmal? Ah, das sind die mit den 8000...
aus Sachsen-Anhalt, glaube ich.
Das sind die mit den 8000 Zuschauern bei meinem Spiel.
Ja. Okay, machen wir weiter. Gut, Pogatetz. Mario Eggimann gegen Marcelo.
Geil.
Hannes ist dran.
Sehr gut, weil dann muss er mal unter Umständen den gleichen, wem muss ich nicht. Eggimann weil ich keine, ja, da muss ich ein bisschen sagen, ich gehe mit Eggimann, ich habe aber auch keine ganz starke Verbindung zu Marcelo. Und Eggimann ist mir immer mehr in der, was für geile Namen, by the way, mega, ist mir mehr in Erinnerung geblieben und so irgendwie eindrücklichere Spielweise.
Für mich ist es Marcelo tatsächlich, weil für mich der auch im Fortgang seiner Karriere viel bedeutendere Innenverteidiger so, ne? Also mir hat es dann auch Spaß gemacht, dass der danach auch noch Champions League gespielt hat nach 96 mit Lyon, glaube ich. Also der hat echt noch eine Karriere gemacht und hat auch bei uns schon echt gut gespielt. Und deswegen bin ich klar bei Marcelo.
Aber gefühlt auch recht viele rote Karten gesammelt.
Ja, ne? Halt so ein Brasilianer in der Innenverteidigung, ne? Ja. So Fluch und Segen, aber am Ende des Tages war das ein geiler Typ. Aber auch Eggimann, muss ich sagen, ist ja auch einfach ein ganz cooler Kerl, ne? Also ja. Der läuft, glaube ich, auch ab und an immer noch mal durch Hannover. Und ja, auch ein guter Typ.
Auch mal interessant zu wissen, was der macht.
Ja.
Könnte man nochmal nachrecherchieren. So, Leute, jetzt.
Jetzt wird's spicy.
Jetzt wird's spicy. Waldi Anton gegen Salif Sané. Fabian.
Boah, du hast es uns aber auch echt schwer gemacht, ne? Hättest du auch ein bisschen anders kombinieren können, aber finde ich ja gut.
Ich habe bewusst versucht, immer die Phasen zu kombinieren, ne? Also, dass man Europa in einen Topf wirft und die Phasen danach zusammentut.
Da ich davon ausgehe, dass von Hannes Waldemar Anton kommen wird, gehe ich jetzt mit Salif Sané, weil ja irgendwie höre ich noch das Lied in den Ohren. Salif Sané. So einfach geil, ey. Dieses Stadion wunderbar laut, hat diesen Typen besungen und ja, war einfach auch, glaube ich, einer, der für eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft gesorgt hat. So, ne, der so wirklich, man könnte sagen, so Care-Arbeit um den Verein geleistet hat und der hat sich auch mit den Fans gut verstanden und ja, hat mir Bock gemacht.
Und 12 Tore gemacht für 96.
12 Tore gemacht.
Schon ja. Krass als Innenverteidiger. Und also von allen, die ich jetzt genannt habe, in der Verteidigung hat er die meisten Tore für 96 geschossen.
Ich habe gerade, ich habe die Zeit mal genutzt, um zu überlegen, warum ich mit Waldemar Anton, du hast mir das ja nachgesagt, du hast mir das einfach auf die Brust gebunden. Ich glaube, da würde ich mich ein bisschen blenden lassen von seiner steilen Karriere. Ich gehe auch mit Sané, genau deswegen, weil es eine Type war, der besungen wurde. Und auch da will ich nochmal, da hatte ich vor ein paar Tagen mit ein paar Kumpels drüber gesprochen, nach dem Derby-Sieg. Wir hatten ja, wir haben darüber gesprochen, dass wir lange ja nicht so Charaktere hatten. Und dann ist mir eingefallen, dass wir mal ein Lied hatten, das heißt, in Kneipen wurde das gesungen. We got Schmiedebach, we got Bacalots, we got Karaman in Sané.
Geil.
Richtig geil. Das wurde dann auch mal ganz gerne durch die Kneipen gesungen, wenn es mal gar nicht lief.
Stimmt, ich erinnere mich.
Ich gehe auch mit Sané.
Um zu sagen, ich hätte gedacht, du gehst mit Waldemar, weil halt einfach hier Hannoveraner ist.
Ist er ja. Und wie gesagt, ich habe das ein bisschen hinterfragt und ich glaube, ich hätte mich ein bisschen blenden lassen von seiner steilen Karriere. Und ich gehe mit erste Sané.
Ja, sehr guter Punkt. Ne? Sané hatte ja bei uns wirklich seine Prime. Danach ging es ja leider Gottes echt steil bergab. Und bei Anton ging es sehr steil nach oben. Und ja, sehr gut. Okay, kommen wir auf die Sechserposition. Manuel Schmiedebach gegen Marvin Bacalorz.
Ich gehe mit Marvin Bacalorz. Gar nicht aus also Schmiedebach, grandioser Typ. Ich gehe mit Bacalorz, weil ich lange mit ihm noch so im Kontakt stand, auch so nach den Trainingslagern und so. Dann ist er zu Duisburg gegangen und wir haben immer noch mal hier und da so hin und her geschrieben. Und das war ein für mich sehr, der hat sehr viel Wert darauf gelegt, was so auch die Fans von ihm und der Mannschaft halten. Der ist sehr in die Kommunikation gegangen und es war ihm sehr, sehr wichtig, dass da ein guter Austausch herrscht und deswegen gehe ich mit ihm so ein bisschen aus Sympathiepunkten. Genau.
Ja, ich gehe mit Schmiedebach. War für mich damals der natürliche Nachfolger von Altin Lala und wurde, glaube ich, auch von ihm ein bisschen großgezogen und hat auch diese Spielweise einfach beibehalten und war einfach grundsätzlich schlecht gelaunt auf dem Platz, egal wie es gelaufen ist. Und sowas finde ich im Zentraldefensiven schon ganz geil.
So wie Henne, wenn er den Opa hier annehmen muss.
Muss ja vor allem.
Ja. Und auch geile Anekdoten, ne? Also, dass der immer mit dem Fahrrad oder meinetwegen auch zu Fuß manchmal zum Training gekommen ist. Und auch die, ich erinnere mich auch noch an dieses Blau oder Gelb bei der Seitenwahl. Ja, beides scheiße, ja. Fand ich auch sehr nice. Und jetzt auch letztens, bei Insta wurde mir das angezeigt, weiß ich nicht, welche Liga, Brandenburger Oberliga oder was weiß ich, ein Trainer, der über Manuel Schmiedebach sich beschwert hat, dass er gegen den gespielt hat und Manuel Schmiedebach ihm den Handschlag verweigert hat.
Das habe ich, stimmt, das wohl, ja.
Das ist immer noch ein Heißsporn,
scheinbar. Ja, aber du brauchst genau diese Assis auf dem Platz, ist so. Gehört zum Spiel auch dazu.
Aber ich finde es interessant, weil Baccalords hat nur halb so viele Spiele für uns gemacht wie Schmiedebach, aber trotzdem ist bei mir auch so ein bisschen dieses Gefühl immer noch da. Baccalords war wirklich auch eine geile Identifikationsfigur. Ja,
einfach.
So, jetzt wird es sehr offensiv. Also wir werden gar nicht mehr so viele Mittelfeldarbeiter haben, sondern es geht jetzt eher darum, dass wir die Goalgetter mal durchgehen. Ich fange mal mit dem eigentlich gammeligsten Duell an, aber ich musste sie einfach beide nehmen, und zwar Felix Klaus gegen Bebu auf dem Flügel.
Bin ich dran?
Mhm.
Muss ich kurz drüber nachdenken. Ja gut, am Ende ist es Felix Klaus, ne? Also Aufstiegstor geschossen, glaube ich, in der Saison gefühlt 48.000 Elfmeter rausgeholt durch eine starke Bewegung, die er auch am Ende des Tages machen musste, weil der Ball zu weit weg war. Also es ist auch, ne, du sagst es richtig, es ist jetzt so kein heißes Duell irgendwie, aber am Ende ist es Felix Klaus.
Wollt ihr eine sachliche oder eine emotionale Entscheidung?
Emotional nehmen? Natürlich.
Dann gehe ich mit Bebu, weil ich muss sagen, und ich hoffe, ich darf dir sagen, ich fand Felix Klaus so ein bisschen kacke. Ich fand den immer, der war immer so, irgendwie war der immer, der war mir immer ein bisschen unsympathisch. Ich gehe mit Bebu.
Und Bebu hat auch echt in der Phase, wo wir wirklich nicht mehr geil gespielt haben, war der nochmal so ein ganz neuer Unterschiedsspieler. Ich erinnere mich an ein sehr gutes DFB-Pokalspiel von ihm. War das gegen Dortmund, wo wir Dortmund besiegt haben? Oder gegen Gladbach? Eins von beiden. Da hat er ein sehr krasses DFB-Pokal.
Das war gegen Dortmund, wo wir relativ weit im Pokal gekommen sind.
Ja, genau.
Mal ausnahmsweise, das war gegen Dortmund.
Und da hat er echt die auseinandergenommen. Und ich glaube, da hat er sich dann auch auf die Karte gebracht für die erste Liga.
Mhm.
Okay, wir müssen auf die 10 gehen. Wollt ihr einen Gegner für Lars Stindl hören oder nicht?
Ja.
Ich habe Genki Haraguchi ausgewählt. Ich hatte noch Kiyotake. Sehr guter Fußballer, der aber nicht so viel für uns gespielt hat wie Genki Haraguchi. Also Haraguchi hat wirklich 94 Spiele für uns gemacht, 15 Buden. Stindl hat nur 19 Buden gemacht. Mhm. Also die sind gar nicht so weit auseinander, aber natürlich ganz andere Phasen.
Die Antworten eigentlich. Müssen wir nicht antworten. In Kopenhagen schellt das Telefon.
Hat alles 14 gesagt. Jahre her.
Klingelingeling.
Ja, Stindl, ganz klar. Vielleicht sogar der Hero dieser Legendenelf.
Ja.
Spielerisch und menschlich. Und dann so ein bisschen andere Typen, aber trotzdem nicht minder wichtig für die Phasen. Cedric Teuchert gegen Marvin Ducksch.
Ja, bin ich ja dran, gehe ich mit Marvin Ducksch, muss ich sagen. Die Kombination Fülle-Ducksch war krank.
Ja, Mann.
Also da, keine Ahnung, da war der, wenn der eine geflankt hat, ist der andere auf jeden Fall am Ball gekommen. Also die beiden haben sich wirklich traumhaft verstanden und Ducksch einfach für mich auch jemand gewesen, der damals schon zu gut war für die zweite Liga und hat echt Bock gemacht, dieser Kombination zuzugucken.
Ducksch hat 32 Tore in 62 Spielen gemacht.
Ja, stark.
Ducksch nicht vom Laufsteg gefallen, aber vom Fußballsteg. Absolut grandioser Fußballer und genau wie du gesagt hast, ich verbinde ihn auch immer sehr eng mit Niklas Füllkrug und schließe mich dem an. Ducksch.
Alright, dann gehen wir jetzt nochmal eine Reihe nach vorne. Jetzt kommen wirklich die wir jetzt eigentlich gut bräuchten für die jetzige Mannschaft. Und zwar fangen wir mal mit Europa an. Didi Yakonan gegen Mo Abdellaoue. Bei Yakonan will ich nochmal kurz dazu sagen, der hatte nochmal ein ganz stranges Comeback, ne? Der ist nochmal wiedergekommen für 7 Spiele.
Das war nichts.
Nee. Da hat er auch, glaube ich, 10 Kilo mehr, ne? Mitgebracht.
Ja.
Romantisch war es trotzdem.
Ja, ich bin dran, Didi Yakonan.
Ja, halte ich dagegen. Ich gehe mit Abdellaoue. Ich habe das Tor in Sevilla vor Augen. Koka Rausch von links auf Abdellaoue, kurzer Pfosten, Fuß reingestellt, Jubelform, Gästeblock. Und das war wohl das wichtigste Tor der jüngsten 96-Geschichte. Und deswegen ist es für mich Abdellaoue.
Einfach ein geiler Abnehmer, ne?
Ja.
Wirklich, der hat nur den Ball angetitscht, aber der kam trotzdem perfekt aufs Tor. Geiler Typ.
Und ich muss sagen, ne, jetzt kann man, man könnte ja immer sagen, man nimmt eher die Spieler, die wir Fans im Herzen haben und besungen haben. Schon sehr auffällig, dass mir zu diesen ganzen Leuten irgendwelche Songs einfallen im Kopf und wir die Jahre danach jetzt gar keinen Spieler mehr so richtig besingen. Ne?
Ja. Ja.
Schon interessant. Also
ja. Chellmann dann bahnt sich ja so ein bisschen an gerade, aber vielleicht wird es ja Philipp Tietz dann.
Aber ich, ne, es ist ja wirklich, ob Lars Stindl, ob Jakonan, ob Sané, ob Abdelau. Ne,
ja. Das ist, also ja, genau dazu. Ich meine, wir haben jetzt viele Spieler irgendwie auch auf Leihbasis aktuell. Mhm. Und ein Jakonan, der irgendwie knapp 130 Spiele bei uns gemacht hat, was dann mal umgerechnet vier, fünf Jahre sind, das ist natürlich nochmal was anderes. Und irgendwie hat sich der Trend ja auch ein bisschen dazu entwickelt, dass schnell optimiert wird. Und vielleicht hängt es auch damit ein bisschen
zusammen. Ja, das kann sein, ja.
Martin Harnik gegen Niklas Füllkrug.
Zum Glück ist Hannes zuerst dran.
Nee, ich?
Ja.
Ja.
Okay.
Nee, du bist zuerst dran.
Du hast nachgezogen mit Abdelau geantwortet. Ja, das ist ja ärgerlich jetzt. Jetzt wollte ich auf dich reagieren, aber ja, ist Fülle. Ist einfach die größere Nummer insgesamt. Ich will Harnik gar nichts abreden. Der hat, glaube ich, wahrscheinlich war das Faktor Nummer eins dafür damals, dass wir aufgestiegen sind. So allein vom Typ her und von dem, was er so mental mitgebracht hat. Aber Fülle ist immer auch noch mit Hannover verbunden und hat Bock zurückzukommen und lebt hier und wird hier auch vermutlich nach seiner Karriere ins Stadion gehen und Fußball gucken. Also deswegen ist es für mich Fülle.
Du hast gerade den Aufstieg angesprochen. Ich habe ein sehr schreckliches Bild vor Augen, wie wir in Sandhausen auf der Gegengerade standen mit den Spielern. Ich nach links gucke und Oliver Pocher neben mir steht.
Geistert auch gerade wieder viel rum, das Video, so, ne? Wo ja. Füllkrug was anstimmt und Pocher daneben steht.
Das ist
unser Edelfan.
Oh Gott.
Warum sind die eigentlich unsere Edelfans entweder kriminell oder peinlich?
Das nee, ist dann lieber kriminell, Alter, ja. als sowas,
ey. Absolut, ey.
Wahnsinn. Der ist schon kriminell peinlich.
Kriminell peinlich,
ja. Füllkrug.
Okay, ich wäre mit Harnik gegangen, muss ich ehrlich sagen. Echt? Also ich, wie du gesagt hast, der, also bei Füllkrug mache ich mir jetzt vielleicht Feinde, aber für mich schwang auch immer so dieses Bremen-Ding mit. Für mich schwang immer so dieses, ey, du bist Hannoveraner, aber du hast dich trotzdem immer für Bremen eher entschieden.
Ja.
Eigentlich ein Fischkopf. Und Harnik mit diesem Thors Hammer-Jubel und in dieser Saison, der hat so abgeliefert und das ist auch einfach ein geiler Typ. Auch so ein Kernassi, so wie du ihn jetzt bräuchtest. Also wenn ich mir jetzt von diesen Stürmern einen zurückwünschen würde für die zweite Liga, wäre das Harnik, weil das wäre genau der Typ, den wir jetzt bräuchten, der auch in der Kabine
aber eins muss ich noch sagen, dann zu Fülle und hat sich die so richtig für 96 entschieden. Das ist so diese Generation, wo auch die Eggesteins reingehören. Da hat 96 einfach verpasst, die Talente hier in der Region zusammenzuziehen. So, ne? Da kann man auch als Ricklinger Fußballer keinen Bock haben, zu 96 zu gehen. Wenn diese Akademie so gut ist, dass du keine andere Chance hast in der Region, dann gehst du dahin. So, ne? Das hat 96 in der Zeit verpasst.
Hat er verpasst und bei den Eggesteins war es natürlich auch noch der Vater, der sehr großen Einfluss darauf hatte und der wusste, dass bei 96 nichts zu holen ist. Ich habe mit einem Kumpel gesprochen, der zu der gleichen Zeit bei 96 gespielt hat in der Jugend und der hat gesagt, 96, wenn die auf diesen ganzen Turnieren waren mit Pauli, Bremen und so weiter, Freiburg, das spielte 96 halt immer in der Jugend keine große Rolle, was Nachwuchsarbeit anging.
Das ist ja heute sich jetzt Glück in gewandelt.
Extrem, das hat sehr schnell Früchte getragen.
Wobei die Werder Bremen Akademie, glaube ich, auch immer noch sehr krass ist.
Ja, die machen das aber auch seit 100 Jahren schon gut.
Ja. Gut, das letzte Duell ist schnell abgehandelt, aber ich musste ihn trotzdem mit reinnehmen, ob seiner späteren Karriere, aber natürlich mit 96-Bezug wird die Entscheidung da schnell fallen. Mamdžuf gegen José Lu.
Ja, finde ich auch schon wieder interessant, ne? Also klar, am Ende sagst du ganz schnell Mamdžuf so, aber was ist José Lu für ein Typ, Alter, der gewinnt dann noch danach mit Real die Champions League und ist da einfach der geilste Einwechselspieler überhaupt. So, ne? Ich glaube, der hat seine Kinder auch hier in Hannover bekommen und eigentlich finde ich den José Lu schon sehr cool. Es ist auch einer von ganz wenigen 96ern, den ich bis heute noch so in den sozialen Medien folge. Mag ich einfach den Typen.
Ich hätte mich gefreut, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn er bei Real nicht durchgebrochen wäre und dann bei uns
die Champions League gewonnen hätte.
Genau, ja, okay, genau, ja, alles klar. Okay, so groß nicht, aber wenn er dann bei uns gezündet hätte, ich gehe mit Mamdžuf.
Ja,
geil,
das war
geil.
Boah, geile Namen. Ich wollte gerade sagen, am Ende gerne den Kader so, wie du ihn aufgeschrieben hast, nehmen wir alle 22.
Ja.
Ja.
Also waren auch wirklich viele Positionen, also ein zweites Sechser-Duell wäre mir jetzt schwer gefallen. Ja. Leon Andreasen war noch so mit in der Verlosung, auch ein geiler Typ. Außenverteidiger echt schwierig, also wirklich eine Position, wo wir nie so richtig happy waren.
Albonos war doch Hammer.
Ja, Miko.
Miko.
Ja, geil, hat Spaß gemacht.
Gleichfalls.
Und schön auch, dass ihr euch auch nicht immer einig wart.
Ich stelle jetzt mal die gleiche Frage wie nach dem letzten Mal. Und welcher Trainer ist es aus den Jahren?
Thomas Doll.
Thomas Schaf. Haben wir noch einen Thomas? Na, es ist halt Mirko Slomka, ne?
Mirko Slomka, ja. Mit, auch wenn sie sich irgendwann auseinandergelebt
haben. Warum macht er das Comeback, ey? Warum ist Diamant. Slomka nochmal wiedergekommen? Ja, warum ist Breitenreiter nochmal wiedergekommen? Das ist, ach, meine Güte.
Auch wenn sie sich zerstritten haben, Slomka und das Diamantauge Schmadtke zusammen.
Ja.
Das war schon grandios.
Ja, und auch einen sehr freshen Fußball spielen lassen, ne?
Auf Slomka, jeden Fall.
Also sehr innovativ damals. Gut, okay. Dann machen wir noch schnell die Hörerfragen.
Ja. Wir haben euch letzte Woche, nachdem es heiß herging, nicht zum ersten Mal nur bei uns, sondern allgemein ist das Thema VAR gerade wieder in aller Munde, haben wir euch einmal zu eurer Meinung gefragt, wie ihr zum VAR steht. Natürlich haben wir euch das Ganze nicht einfach gemacht, weil wir relativ radikal die drei Rubriken benannt haben. Ich liebe ihn, gab es. Finde ich gut, aber ausbaufähig. Und es gab Scheiße abschaffen.
Hat irgendwer, dass er den VR liebt?
Ja, 3%.
Echt? Okay.
Der Hamelner wahrscheinlich.
Der Hamel, ne? Das war. Aber wir sehen das ja. Ich gucke nochmal, wer dabei war. Finde ich gut, aber ausbaufähig waren 23%. 74% sagen Scheiße abschaffen. Man muss natürlich auch sagen, dass wir die Frage gestellt haben, nachdem nicht viel Ruhe um den VR herrschte. Ja. Deswegen, vielleicht würde sich das nochmal ein bisschen relativieren.
Ja, aber ich finde, es zeigt trotzdem die Emotionen, die gerade im Fußball ist. Und ich habe es ja in der letzten Folge auch gesagt, ich bin in den VAR sehr positiv reingegangen und selbst mich hat er jetzt verloren. Und das ist auch gut, es wird sehr viel darüber gesprochen und das ist die Stimmungslage gerade darum, es läuft viel falsch. Und wenn ich das schon mal kurz erzählen darf, ich habe jetzt gestern einen PK-Ausschnitt von Kwasniok und Polanski nach dem Topspiel abends gesehen.
Ja.
Und Kwasniok hat das sehr gut gesagt, ähnlich wie wir das letzte Woche auch schon besprochen hatten. Also er hat erstmal gesagt, er hasst den VAR, ne, schön emotional, genau. Und dann im nächsten Satz, alle Schwarz-Weiß-Entscheidungen könnte der VAR sehr gut treffen und dann hilft er uns auch. Schwarz-Weiß, damit meint er Abseits, damit meint er, war das Foul im Strafraum oder nicht, war das über die Torlinie oder nicht. Also wirklich schwarz-weiße Entscheidung, wo es was hast du gesagt, kein Ermessensspielraum,
keine gefühlten Wahrheiten.
Genau. Und bei allen anderen Sachen sollte man den VAR einfach rauslassen. Mhm. Ne? Aber wir können das ja ergänzen mit der Umfrage, die wir dann noch später geschaltet haben, weil, und da sind wir uns ja mit Kwasniok und Polanski auch einig oder in der Einschätzung einig, dass wahrscheinlich der VAR nicht wieder rausgenommen wird aus dem Fußballsport.
Ja.
Und da wart ihr aber sehr offen, was so Modifikationsvorschläge angeht. Ne? Also Hannes, hast du das gerade nochmal vorliegen?
Nee, suche ich raus.
Also ich glaube, 70% waren für diese Challenge, mehr für die Trainer-Challenge als für die Spieler-Challenge. Mhm. Also ihr seid euch in weiten Teilen wirklich einig, dass so, wie es jetzt gerade gemacht ist, dass es einfach so nicht weitergehen kann und dass es scheiße ist und dass man für die Modifikation vielleicht Anleihen aus anderen Sportarten aufnehmen kann.
Genau. Wir hatten gefragt, ganz loswerden werden wir den VAR wohl nicht mehr. Eine zentrale Frage ist doch, wer entscheidet künftig über den Einsatz des VAR? Und wir haben euch nach euren besten Lösungen gefragt. 23% haben gesagt, VAR meldet sich bei klaren Fehlern. 9% sagen, dass der Schiedsrichter auf dem Platz anfragt. 25% sagen, Kapitän stellt eine von Henrik vorgeschlagene Challenge. Oder 43% sagen, der Trainer stellt die Challenge. Was ich sehr spannend finde, da hatte ich beim letzten Mal gar nicht drüber nachgedacht, dass der Trainer es macht, weil dann damit nimmt er nochmal dem Kapitän, der irgendwie ja im Spiel steckt selber und der vielleicht dann auch nochmal eine größere Hürde hat, wenn er derjenige ist, der die Challenge stellen muss und wenn er dann irgendwie eine Challenge stellt, die falsch gestellt ist, dann könnte ihn irgendwie das nochmal in seinem Spiel beeinflussen, deswegen finde ich sehr spannend den Vorschlag, dass der Trainer das Ganze macht und er, der die Verantwortung mehr trägt als der Kapitän und die Spieler.
Ich glaube auch, dass wir mit Blick auf das Turnier in den USA vielleicht jetzt gerade sogar in eine Phase laufen, wo der VAR wirklich nochmal deutlich verändert wird. Wir haben in den USA dann ein Publikum, was Videoschiedsrichter gewohnt ist, so, ne, was auch so das Challengen von Situationen gewohnt ist. Vielleicht ist das genau das richtige Publikum auch dafür. Da wird anders Sport geschaut als hier. Und ich glaube schon, dass da eine Chance drin steckt, jetzt gerade vor so einem großen Turnier in einem, ja, ich sag mal, nicht ursprünglichen Fußballland vielleicht die Möglichkeit drin steckt, da was auszuprobieren und zu testen und zu schauen, ob das Sinn ergibt.
Ich glaube, auch so oder so ist es sehr emotional gerade und da muss was geändert werden. Und ich glaube, die Verantwortlichen, die verstehen das auch langsam, dass da Handlungsbedarf ist.
Ja, es ist ja nicht nur, es ist nicht nur für die Fans furchtbar, muss man ja wirklich sagen. Es ist ja in keinster Weise mehr schön so, ne? Es ist für die Teams scheiße, kalt zu werden auf dem Platz, wenn er 6 Minuten lang gechallenged wird, aber ja auch für den Schiedsrichter. Ja, also wenn er da 6 Minuten auf dem Platz steht und nicht sagen kann, was Phase ist, dann nimmst du ihm ja jede Autorität, ne? Auf den Rängen, auf dem Platz, ne? Also jeder ist für diese, mit dieser Situation gerade Verlierer. So, ja. Ne? Deswegen muss da echt was passieren. Er geht nicht weg, aber wir können auch nicht ständig die Leute in so eine Opferrolle bringen.
Ja, was ich sehr positiv heißen möchte, ist das, und das hatten wir irgendwie lange, das kritisieren wir allgemein oft im Fußballgeschäft, dass sich viele irgendwie so ein bisschen, dass sie einfach so mit dem Trend gehen und sich irgendwie nicht, also dass sie nichts sagen möchten und ihre Meinung hinter den Berg halten. Ich finde es sehr stark, wie viele Leute gerade, ob Kommentatoren, Moderatoren und so weiter, ehemalige Fußballgrößen, die im Sportgeschäft tätig sind, dass die sich, dass sie den Mut haben, das Problem ganz klar anzusprechen und zu sagen, hier ist Handlungsbedarf, weil die könnten auch einfach nichts sagen, das so hinnehmen, um sich nicht irgendwelche zukünftigen Geschäftsbeziehungen zu verderben. Deswegen finde ich sehr mutig und sehr wichtig, dass sowas auch angesprochen wird von Leuten, die unmittelbaren Einfluss haben.
Genau, ja. Und in dieser Woche gehen wir in eine Länderspielpause und wollten die Zeit mal nutzen, um euch mal mit einzubinden für Themen in unserem Podcast. Wir haben jetzt die Länderspielpause vor der Brust, haben dann also keinen Rückblick auf ein Spiel. Wir haben auch die Weihnachtspause vor der Brust, wo wir euch natürlich auch mit 96 Themen beliefern wollen. Wir wollten euch einfach mal fragen, gibt es Themen, die ihr hier gerne mal besprochen haben wollt? Gibt es Vorschläge? Wir spielen natürlich auch mit dem Gedanken, hier mal einen Gast einzuladen, der mal frischen Wind in unseren Podcast mit reinbringt. Habt ihr da Ideen? Also schreibt uns doch gerne mal Vorschläge für so Phasen, in denen gerade nicht so viel aktueller Fußball ansteht. Mhm. Was so Sachen sind rund um oder in 96, die euch beschäftigen und die wir hier mal für euch belatschern.
Oder aus der Historie, ne? Also wenn ihr irgendwie eine Frage habt, wie ist was entstanden und so, haut's einfach mal raus und wir versuchen es auf jeden Fall rauszukriegen.
Mega. Ich hab noch eine kleine Mini-Überraschung für euch. Ui. Eine Mini-Rubrik, die mir gestern im Stadion ein Hörer sich gewünscht hat und gesagt, ey, probier das mal und guck, ob das durchgeht. Und zwar hat er mir vorgeschlagen, ihr wisst ja, dass auch die Kurven in Deutschland immer sehr kreativ sind. Mhm. Und es ging um das Thema die lustigsten Spruchbänder aus der Geschichte. Hey. Und habe dann selber schon mal, ich dachte, das können wir vielleicht in Zukunft hier und da mal einfließen lassen, weil man immer lustige Sachen findet. Mhm. Und ich habe eins, kam mir direkt in Erinnerung, ihr erinnert euch an diesen Pokalfight zwischen Saarbrücken und Gladbach. Mhm. Und Saarbrücken ja relativ lautstark und auch provozierend gegenüber den Gladbachern. Wir werden euch jetzt hier irgendwie aus der Halle schießen.
Markus Mann, Manager damals bei Saarbrücken.
Genau. Und dann hat Gladbach ein Spruchband gemacht und eins der besten, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Ganz schön vorlaut für Frankreichs Vorhaut.
Ja, sehr Saarbrücken. Schön. Wie geil ist das denn? Frankreichs Vorhaut. Ja, geile Rubrik,
oder?
Auch für unsere Hörer, wenn euch da was einfällt, grabt es aus, schickt es uns mal zu und dann kommt gut durch die triste Länderspielpause. Wir freuen uns auf ein geiles Auswärtsspiel in Paderborn. Wer noch ein Ticket übrig hat, gerne melden, können wir ja auch mal hier dieses Medium nutzen, denn zwei hier am Tisch wollen gerne noch mit, haben aber noch kein Ticket und ansonsten wünschen wir euch eine gute Länderspielpause und hören uns aber trotzdem nächste Woche wieder bei 96. Minute. Bis dahin, peace, ciao, ciao.
Haut rein.
Peace, ciao.